In dieser Reihe Gottes Offenbarung sind wir irgendwie 2 Schritte vor und 3 zurückgegangen oder 4 Schritte vor und 3 zurück, wie im wirklichen Leben. Ich hatte nämlich erst dieses Thema bekommen und wurde dann gebeten, vom Termin her zu tauschen, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Aber ich war inzwischen auf der Himmelsleiter so weit vorangeklettert, dass ich gedacht habe, die gebe ich jetzt nicht mehr her. Deswegen geht's heute um die Himmelsleiter und wir gehen ein bisschen zurück in der Geschichte. Die Geschichte heute von Jakob ist eine Geschichte zwischen Abraham, dem Großvater von Jakob, und Mose, von dem wir letztes Mal gehört haben. Und ich finde diese Geschichte so toll. In den letzten Jahren habe ich die unglaublich intensiv gekaut. Sie ist 25 Kapitel ungefähr lang. Und ich habe so viel da drin entdeckt, dass ich nicht weiß, wann wir heute hier fertig sind. Ich hoffe, ihr könnt durchhalten und ich hoffe, ich kann mich kurz fassen. Wir wollen zuerst den Text lesen. Den Text aus 1. Mose 28, Vers 10 bis 21. Ich lese vor und ihr könnt mitlesen. Und Jakob zog aus von Beersheba, das war seine Heimat, und ging nach Haran, das war weit im Norden. Und er gelangte an eine Stätte am Ende des ersten Tages und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Und ihre Spitze berührte den Himmel. Nicht ganz. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham. Doch lieber ein bisschen weiter hoch. Und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, zum 4. Mal, ich bin bei dir. Und ich will dich behüten, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und er gab dieser Stätte den Namen Bet-El, das heißt das Haus Gottes. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Ich finde das sehr schön, gleich hier unten dieser letzte Vers, da hat Roland letztes Mal drüber gepredigt, oder zumindest ein bisschen über diese Geschichte, aber in einem anderen Zusammenhang. Als Mose ihn fragt, was gibst du mir für ein Zeichen, dass das auch stimmt, was du sagst, was du mir hier verheißt, da sagt er, wenn du hier auf diesen Berg zurückkommen wirst mit deinem ganzen Volk, dann wirst du erkennen, dass ich mit dir gewesen bin. Also in der Retrospektive können wir erkennen, dass Gott mit uns ist. Und Jakob, eine ganze Zeit, ein paar hundert Jahre vorher, sagt zu Gott quasi, wenn du mich hierher zurückbringst, dann werde ich erkennen, dass du ein guter Gott bist und dann wirst du auch mein Gott sein. Das fand Gott anscheinend so klasse, I like, dass er das bei Mose gleich wieder eingesetzt hat. Das fand ich total cool. Engel steigen auf und nieder. Da kommt ein kleiner Junge zu seinem Pfarrer, nachdem der die Geschichte erzählt hat, und sagt, warum steigen eigentlich die Engel auf und nieder? Die haben doch Flügel. Und das bringt den Pfarrer in äußerste Bedrängnis. Der hat nämlich keine Ahnung. Und dann sagt auf einmal ein kleines Mädchen, ich weiß warum, die sind gerade in der Mauser. Das fand ich so schön und darauf komme ich auch noch zurück. Aber jetzt erstmal ein kleiner Rückblick. Jakob liegt hier und es ist dunkel. Und warum es so dunkel ist? Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle, aber ich will sie noch mal ein bisschen erzählen. Jakob ist der Zweitgeborene. Der Zweitgeborene hat leider verloren. Er ist der Zweite von einem Zwillingspärchen, ein Zwilling. Und er kann weder Erstgeburtsrecht noch Segen des Vaters für sich verbuchen. Und geliebt fühlt er sich von Esau auch nicht, denn von seinem Vater Isaak auch nicht, denn Esau ist sein Lieblingssohn. Und ich denke, das weckt ganz früh in ihm diese Sehnsucht nach diesem Platz 1, nach Segen, nach dem Ja des Vaters. Rebekka hatte schon in der Schwangerschaft mit ihren Zwillingen, die ihr ziemlich zu schaffen gemacht haben, eine Prophetie von Gott bekommen. Hat Gott zu ihr gesagt, in dir wachsen zwei Nationen an und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und wie es uns Menschen so gerne passiert, erliegt sie der irrigen Annahme, dem Missverständnis, dass sie sich um die Erfüllung kümmern muss. Kennen wir gar nicht, ne? Sie sorgt, indem sie ihren Sohn als Esau verkleidet mit ordentlich Fell, dafür, dass er den Segen vom Vater bekommt, der nicht mehr gut sehen, nur noch riechen kann, aber dann seiner Nase in dem Fall auch nicht mehr ganz richtig trauen kann und denkt, es ist Esau. Was wäre, wenn Rebekka Gott es überlassen hätte, seine Verheißung zu erfüllen? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass Gott auf schiefen Linien, auf krummen Linien gerade schreiben kann und dass Gott aus unserem Versagen, aus unserem Mist, den wir bauen, etwas unglaublich Gutes machen kann. Und so ist es auch hier. Esau, der Erstgeborene, der große Bruder, naja, nicht wirklich der große Bruder, aber eben der Bruder, der Erstgeborene, ist das typische Bild eines Menschen, der von Anfang an so gesegnet ist mit dem Platz an der Sonne, dass er dieses Privileg nicht mehr zu schätzen weiß. Erst als er es verloren hat, da wird es ihm bewusst. Und, oh Wunder, er wird richtig, richtig sauer. So sauer, dass er sich vornimmt, sobald sein Vater Isaak gestorben ist, will er den aus dem Weg schaffen, will er den umbringen. Rebekka kriegt das mit und schickt Jakob weg, sagt zu ihm, er soll nach Haran, das ist ihre Heimat, gehen und sich dort eine Frau suchen. Also wieder ein kleiner Vorwand, aber Jakob macht sich auf den Weg. Und hier ist Jakob jetzt am ersten Abend angekommen. Er ist sehr hart aufgeschlagen, was man symbolisch an dem Stein vielleicht auch sehen kann, auf dem er liegt. Der Segen, den er sich erhofft hatte und den er sich ergattert hat, den er sich erlogen hat, der hat sich in Fluch verwandelt. Nichts mehr von schönem Leben. Allerdings hat er das Ja seines Vaters nochmal mit auf den Weg bekommen. Der hat ihn tatsächlich nochmal zusätzlich gesegnet. Steht also tatsächlich zu dem Segen, den Jakob sich erschlichen hat. Aber dennoch ist er im Moment am Boden zerstört, voller Todesangst. Und ist völlig auf sich allein gestellt. Die Tour, die er da machen muss, die dauert, habe ich mal überschlagen, mindestens 3 Wochen. Ganz allein, das ist echt gefährlich. Und dann hat er diesen ganz besonderen Traum. In diesem Traum kommt 4-mal das Wort siehe vor. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, dann mal genauer hinzuschauen. Als erstes habe ich gesehen, dass da steht, dass die Leiter auf den Boden gestellt wird und dann bis an den Himmel heranreicht. Und dann dachte ich, irgendwie sieht das so aus, als würde die Leiter wachsen. Und habe nochmal dieses Wort nachgeschaut, nachgegoogelt, dieses Aufstellen. Und dann habe ich gesehen, dass das auch ein Herausziehen ist, heraufziehen. Das heißt, und ein Herauswachsen. Und dachte, wow, da ist möglicherweise in Jakob etwas, was herauswächst aus Sehnsucht bis zum Himmel hinein. bis zum Himmel hin. Das fand ich total spannend, weil der Mensch ist ja ursprünglich ein Häufchen Erde mit Wasser vermischt und mit einem, ja, mit einem Samen Gottes Geist, von Gottes Geist, mit einem Hauch von Gottes Geist. Und anscheinend ist sie in dieser Erde von Jakob, die im Moment sehr, sehr hart ist, aber etwas aufgebrochen und ist am Wachsen. Da kommt etwas aus ihm heraus, was man nach außen nicht sehen kann, aber was innerlich passiert. Und in der Not eines Menschen wird der Himmel in Bewegung gesetzt. Kann es sein, dass Gott seine himmlische Mannschaft zum Dienst am Menschen mobilisiert und sie damit gleichzeitig mausert zu etwas Größerem? Also es gibt hier Engel, die anscheinend herabsteigen, um ihm zu dienen und dadurch auch wieder heraufsteigen. Und wir sehen das an Jesus. Jesus ist der, der hinabgestiegen ist, um dann wieder zum Vater hinaufzusteigen und der uns immer wieder gesagt hat, dass diejenigen, die groß werden wollen im Reich Gottes, hinabsteigen müssen und sich erbarmen müssen über die Kleinen. Und Jakob ist im Moment sehr klein. Er ist im Grunde auch in der Mauser. Er ist gerade sehr, sehr gerupft. Da ist kein Überflieger mehr. Aber er hat den Himmel in Bewegung gesetzt für sich. Und er bekommt von Gott einen unglaublichen Zuspruch. Gott sagt im Grunde, ich lasse nicht locker, bis ich diese Verheißung, dich zu einem Volk zu machen, dich groß zu machen und dich wieder nach Hause zu bringen, bis ich das erfüllt habe. Ich, der Herr. Jakob ist dann noch ein bisschen misstrauisch und macht diesen Deal mit Gott. Und Gott lässt sich darauf ein. Und ich habe den Eindruck, dass eigentlich bei Jakob es relativ unbewusst zu diesem ständigen Auf und Ab kommt, zu diesem Aufstieg und Abstieg in seinem Leben. Wir können das an vielen Stellen beobachten. Aber dass Gott auch in diesem Unbewusstsein arbeitet. Bei Jesus sehen wir das später als etwas sehr Bewusstes. Aber Gott scheint hier auch sehr treu zu sein, wenn ein Mensch sich nicht unbedingt dessen bewusst ist, dass Gott in ihm am Werk ist. Aber Gott kommt zu seinem Ziel, was Gott sich vorgenommen hat. Das zieht er auch durch. Und dann marschiert Jakob weiter am nächsten Morgen, nachdem er ja von dieser Gottesfurcht erfüllt ist und mit Gott diese Abmachung trifft. Jakob läuft weiter, immer nach Norden. Also im Grunde immer in seinen eigenen Schatten hinein. Gott bringt ihn an einen Ort, wo er sich selbst begegnet. In den Spiegel blicken darf, um sich selbst zu erkennen und daran zu wachsen. Sich zu einem Mann nach Gottes Herzen zu mausern. Gott mutet uns zu, uns selbst zu begegnen. Hinter das dicke Fell zu schauen, das wir uns zugelegt haben, um uns selbst Segen zu verschaffen in dieser Welt. Gott mutet uns den Schmerz der Selbsterkenntnis zu. Die Bibel nennt das, denke ich, Beschneidung. Die äußere Haut, das dicke Fell, kommt weg, wenn wir zu Gott hinwollen. Das fing bei Abraham an, dass Gott Abraham gesagt hat, jetzt wo du auf dem Weg zu mir bist, da beschneide dich als ein sehr intimes Zeichen, dass du zu mir gehörst. Und darunter kommt ein wichtiger Teil unserer Wahrheit hervor. Zum einen die Schatten, der Lügner, die Lüge, der Neid, die Habsucht, der Geiz, das Duckmäuserische, das Zornige, Rachsüchtige, Übergriffige, aber auch das Ängstliche, Gelähmte, das Traurige, Verzweifelte, das Taube und Blinde, das Verletzte, das Gebrochene und Zerrissene, das Hungrige und Durstige, das wahre Wesen, unser wahres Wesen, die lebendige Seele, dieser Mensch in uns, der nach Leben schreit, nach Gnade und Barmherzigkeit, nach Gottes bedingungsloser Annahme und nach Heil. Und ich möchte mit euch noch ein bisschen diesen Weg, den Jakob da geht, dieses Auf und Nieder betrachten. Gottes Treue im Auf und Ab unseres Lebens und in Jakobs Leben. Endlich kommt er nach Haran, kommt an einen Brunnen und dort hat er eine wunderbare Begegnung. Er begegnet der Schönheit und der Zartheit. Er begegnet einer Hirtin und die berührt sein Herz so sehr. Er ist dann so nah an Wasser gebaut, dass ihm die Tränen kommen in dieser Begegnung. Und als er Rahel da vor sich sieht und erkennt, dass es seine Cousine ist, da mausert er sich blitzartig zu einem Verehrer und zu einem Kämpfer und Arbeiter für die Liebe. Sowas gibt es tatsächlich bei Tieren auch. Das nennt sich dann, den Fachbegriff konnte ich mir nicht merken. Das ist eine Art Balzmauser. Vor der Balz mausern die sich und dann sind sie wunderschön, diese männlichen Vögel. Und nach der Balz mausern sie sich wieder und dann sehen sie wieder ganz normal aus. Goldig, gell? Ja, so ist das auch bei Jakob, aber bei dem habe ich das Gefühl, er behält etwas von dem, in das er sich da hineinmausert. Er wird dann von Laban, seinem Onkel, aufgenommen, sehr freundlich, erzählt seine Geschichte. Ich weiß nicht, was er ihm alles erzählt, aber Laban sagt zu ihm, du bist mein Bein und mein Fleisch. Sprich, du könntest mein Sohn sein. Und das heißt, wie wir später merken, er ist genauso ein Betrüger wie Jakob auch. Also Jakob läuft hier in sein Spiegelbild im Grunde hinein und muss das erleben, was das bedeutet, wie sich das anfühlt, selber betrogen zu werden. Interessanterweise heißt Laban der Weiße. Kennen wir vom Herrn der Ringe? Gandalf der Weiße. Und ich habe mich gefragt, ob da eins von diesen Engelwesen abgestiegen ist, um ihm ein Spiegel zu sein, in dem er sich anschauen kann. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber irgendwie kam mir das so. Genau. Jakob ist bereit, für Rahel alles zu geben. 7 Jahre harte Arbeit im Hirtendienst, vielleicht auch an ihrer Seite, weil sie ist ja auch Hirtin. Und 7 Jahre und eine Hochzeitsnacht später erwacht Jakob unsanft aus dem Traum seiner Traumehe mit Rahel, denn die hat sich unter dem Schleier auf einmal in Lea verwandelt. Lea ist die ältere Tochter und Laban meinte, die muss zuerst unter die Haube. Und du kannst mir ja dann noch weitere 7 Jahre dienen, dann kriegst du in einer Woche dann auch die Rahel. Und Jakob sieht sich um seinen diesmal sehr wohlverdienten Segen betrogen und erlebt nun eiskalt, was es bedeutet, der Betrogene zu sein. Lea, an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Ehekurs einfügen. Denn das ist etwas, was wir in jeder engen und dauerhaften Alltags- und Lebensbeziehung erleben. Wir verlieben uns in diesen wundervollen, unglaublich passenden Menschen, der in uns das Beste hervorbringt und wir offensichtlich in ihm. Und nach ein paar guten Tagen oder Jahren verwandelt er oder sie sich immer mehr in dieses unbekannte Wesen, in diesen nervtötenden Partner, der nun auch meine dunkelsten Seiten zutage fördert. Und das fühlt sich nicht gut an. Der Schleier ist weg, der Lack ist ab. Wir haben dieses kostbare Wesen unseres menschlichen Spiegels völlig aus den Augen verloren und fühlen uns nun nicht mehr geliebt und angenommen und fangen an, um Anerkennung und gegeneinander zu kämpfen. Dabei ist diese Entschleierung eigentlich so kostbar, denn ich glaube, es kommt Gott darauf an, dass wir alles erkennen, was in uns ist. Und der andere bringt eigentlich nur das in uns hervor, was in uns ist. Wenn es nicht in uns wäre, würde uns der andere gar nicht so sehr nerven. Und ich denke, es ist total kostbar, an dieser Stelle dran zu bleiben. Und da, wo ich erkenne, dass ich total versage, zu Gott zu laufen und und seine Gnade in Anspruch zu nehmen, zu erkennen, ich brauche hier keine Gerechtigkeit, auch vom Partner. Ich kann keine vollkommene Liebe von ihm erwarten. Ich brauche Erbarmen. Er muss mich an manchen Stellen auch einfach ertragen. Gell, Winnie? Und das macht uns unglaublich dankbar. Und da kann was ganz Wunderbares auch daraus hervorkommen, weil dann sehen wir vielleicht auch wieder tiefer und erkennen, dass dieses Wesen, was wir vorher gesehen haben, immer noch da ist und vielleicht sogar noch brillanter, noch schöner. Das, was Gott daraus hervorbringen will. An Lea kann man wunderbar dieses Ringen um Anerkennung, um Annahme, um Liebe sehen. In den Namen ihrer Söhne, wie sie ihren Namen die Söhne gibt, kann man, da spiegelt sich ja im Grunde ihre Verzweiflung, dass sie sich nicht geliebt fühlt. Wer sich verschleiert und unter anderem Namen das Ja-Wort und das Glück erschleicht, kämpft anschließend ausgiebig mit dem Gefühl der Ablehnung. Und wir geben ja in einer Beziehung auch zu Anfang unser Bestes und wissen auch ganz genau, dass da noch ein bisschen was anderes drunter steckt. Vor lauter Produktivität im Zeichen der Anerkennung kommen wir dann kaum noch zur Ruhe. Interessanterweise bekommt Lea dann den vierten Sohn geschenkt, bringt ihn zur Welt und bricht spontan in Jubel aus. Vorher sieht man so, endlich hat Gott mich erhört, Gott hat mich gesehen, jetzt hoffe ich, dass mein Mann mich endlich liebt. Und in dem Moment kommt sie zur Ruhe, sie hört auf zu gebären. Und dann sind erstmal die anderen dran, die Mägde von Rahel und Lea und Rahel am Ende selber und Lea dann auch nochmal. Man sieht, dass dieser ganze Kampf um Anerkennung und Liebe schon etwas sehr, sehr Fruchtbares hat. Und von daher ist das auch gar nicht verkehrt. Also ich glaube, Gott lässt uns das auch tatsächlich aushalten, weil wir fruchtbar werden dadurch. Das Interessante ist, dass wir in diesem Kampf Leas um Annahme so aus dem Off eigentlich beobachten können, dass sie schon längst angenommen ist. Sowohl Jakob hat sie angenommen und er liebt sie auch. Vielleicht nicht ganz so sehr wie Lea, aber er ist ihr treu. Er hat sie aufgenommen und er bleibt ihr treu. Und Gott sorgt dafür, dass sie so fruchtbar ist, dass sie einen besonderen Stand dadurch auch bekommt. Und er ist für sie. Das heißt, im Grunde richtet sie sich selbst. Sie ist ihre eigene Richterin. Dieses Nicht-Angenommen-Sein entspricht gar nicht der Tatsache. Sie macht sich das im Grunde vor, sie fühlt sich nur so. Und sie bekommt am Ende eine Tochter, das ist ihr siebtes Kind. Wenn eine Tochter geboren wird, habe ich das Gefühl, ist das in der Bibel immer ein Bild dafür, dass da etwas noch nicht erkannt ist. Und sie nennt diese Tochter Dina und das bedeutet Richterin. Lea ist ihre eigene Richterin und vielleicht hätte sie es viel entspannter haben können, aber vielleicht wäre sie dann auch nicht so fruchtbar geworden. Wer weiß. Jakob ist inzwischen groß geworden. Er hat um seine Rechte auch gekämpft bei Laban und hat irgendwann genug vom Betrug und bekommt dadurch den Mut zum Auszug. Erst versucht das heimlich, wie es so seine Art ist, aber Laban lässt es nicht zu. Der holt ihn ein und konfrontiert ihn und nach einer offenen Auseinandersetzung gibt Laban ihm auch nochmal seinen Segen und es kommt zu einem Abschied in Frieden. Aber dieser Auszug bedeutet für Jakob etwas ganz Hartes, nämlich die Begegnung mit seiner Schuld der Vergangenheit. Er hat große Angst vor der erneuten Begegnung mit Esau, vor Tod und Verlust. Und dann sehen wir Jakobs Ringen um das Leben, darum, dass es gut geht, dass Gott zu seinem Wort hält. Und das ist eine sehr dunkle Nacht, in der er da lange kämpft mit diesem Mann, von dem er nicht weiß, wie er ihn nennen soll, der ihn dann fragt, wie heißt du denn? Und er steht zu seinem Namen, er sagt, ich heiße Jakob, das heißt Betrüger. Und dann gibt dieser Mann ihm einen neuen Namen. Er ist jetzt Israel, Gotteskämpfer. Und an dieser Stelle muss ich noch ein kurzes Wort zum Gotteskämpfer sagen. Ich glaube, ein Gotteskämpfer ist niemand, der seinen Gott verteidigen muss gegen irgendwelche Menschen, die diesem Gott noch nicht angehören, die diesen Gott noch ablehnen. Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Ich glaube, Gotteskämpfer zu sein bedeutet, mit diesem Gott um das Gute zu ringen, um das Leben zu ringen, darum, dass es am Ende gut ausgeht. Wenn wir uns das trauen, wenn wir so weit gewachsen sind, dann haben wir uns wirklich gemausert. Wenn wir an diesen Gott ran können und sagen, das verstehe ich noch nicht und das verstehe ich noch nicht. Und warum bist du nicht besser als das, was mir meine Kirche zum Beispiel erzählt hat oder was ich bisher immer dachte, glauben zu müssen? Ich suche noch einen noch barmherzigeren Gott. Und dann werden wir ihn übrigens auch finden. Wir werden immer den Gott in der Bibel finden, den wir suchen, um den wir ringen. Es kommt zur wunderbaren Versöhnung. Esau hat längst losgelassen und ist dadurch selber frei geworden. Er hat sich selber gemausert. Er ist genügsam geworden mit dem bitteren Segen, der für ihn übrig geblieben ist. Aber die beiden bleiben dann nicht zusammen. Es kommt zu einer Trennung statt zu einer Herrschaftsverteilung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gut. Man erfährt nicht, warum Jakob nicht mitkommt. Und dann sehen wir dieses weitere Auf und Ab von Jakob. Da sind viele Abstiege dabei. Er erlebt die Vergewaltigung seiner Tochter. Er erlebt, wie seine Söhne auf grausamste Weise Rache nehmen. Er wird von Gott noch einmal gerufen zu dem Platz hin, wo es losging, wo er diesen Traum hatte. Er baut dort quasi nochmal einen Altar und bekennt sich zu diesem Gott. Danach erlebt er den Tod seiner Lieblingsfrau Rahel. Und was ihm wahrscheinlich endgültig das Herz zerrissen hat, ist, als seine Söhne ihm diesen blutigen Mantel von Josef, seinem Lieblingssohn, dem ersten Sohn von Rahel, mit nach Hause bringen. Und er denkt, er ist gestorben. Das ist ebenfalls ein Missverständnis. Dann kommt ein großer Hunger und am Ende gibt es ein Wiedersehen mit seinem Sohn Josef in Ägypten. Dieses nach Ägypten gehen steht in der Bibel als hinabsteigen. Also er muss dann nochmal hinabsteigen in diese Abhängigkeit von Ägypten hinein. Dort wird sein Volk wachsen. Und am Ende gibt er seinen Söhnen einen Segen. Also er ist auch zum Propheten geworden, zu einem sehr weisen, versöhnten Menschen hat er sich gemausert durch alle diese Höhen und Tiefen hindurch. Und dann heißt es so schön, und Jakob hob die Füße hoch auf sein Bett. Und dann ist er gestorben. Das heißt, er ist wieder eine Stufe weitergekommen. Gott hat ihn zu sich geholt. Zu seinen Vätern wird er versammelt. Aus Israel kommt Mose hervor. Ich denke, Mose hat dieses brennende Herz Gottes für sein Volk. Dann kommt später David daraus hervor, ein Freund Gottes, der vom Hirtenjungen sich zum König mausert. Und am Ende kommt Jesus hervor, Gottes Herz für alle Menschen. Allesamt sind diese Männer, und es gibt noch viele mehr in der Geschichte des Alten Testamentes, sehr lohnenswert, das zu lesen. Das sind alles Gottesringer, die mit Gott um das Leben kämpfen, um das Bessere, um das wirklich Gute. Und sie haben alle viele Auf- und Abstiege. Ich habe gerade schon gesagt, dass Jesus der ist, der bewusst diese Leiter hinuntergestiegen ist, bis unter die Erde am Ende sogar, um zu dienen und zu retten und zu erlösen. Und er hat diese Balance zwischen Aufstieg und Abstieg sehr bewusst in seinem Leben. Unter anderem sieht man das daran, dass er sich immer wieder rauszieht aus seinem Dienst und auf den Berg geht, um da in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und einmal sehen wir, als er seine drei Jünger mitnimmt, wie der Himmel aufgeht. Also das ist das, was er da erlebt. Er macht also immer wieder diesen Rückzug zu Gott hin und dann wieder zurück zu den Menschen, um wieder dienen zu können. Ich möchte euch eine Hausaufgabe mit nach Hause geben. Ich mache eine Ausbildung zur geistlichen Begleitung und da kriegen wir immer Hausaufgaben und die sind sehr kostbar, auch wenn ich sie immer vor mir herschiebe. Aber ich dachte, ich möchte euch ermutigen, einmal zurückzuschauen auf euer Leben in der nächsten Woche. Vielleicht mal wirklich so sich eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen, vielleicht auch heute, mal zu schauen, nach Gottes Treue in euren Höhen und Tiefen, in eurem Auf und Ab. Und zu schauen, wie Gott etwas verwandelt hat, etwas in euch gemausert hat, dass ihr zu dem Menschen geworden seid, der jetzt heute hier ist, der hier auf der Suche ist nach der Verbindung mit diesem Gott, der irgendwie diese Sehnsucht in sich hat, diesem Jesus ähnlicher zu werden, obwohl der am Ende ans Kreuz gegangen ist. Das ist eigentlich eine, ja, es ist etwas Tödliches, das macht uns Angst. Und ich denke, wir haben auch Angst vor den Tiefen, vor den Abstürzen, die da noch kommen in unserem Leben. Aber wenn wir hier an dieser Geschichte sehen, wie Gott diesen Menschen sieht und verwandelt und das, was er sich vorgenommen hat, am Ende auch zutage fördert, dann finde ich, kann einem das sehr viel Hoffnung machen, zurückzuschauen, wer bin ich geworden und bewusster mit Gott weiterzugehen durch die nächsten Höhen und Tiefen und ihm einfach zu vertrauen, dass er seine Verheißungen erfüllt und dass er es mit uns gut macht. Ich möchte zum Schluss mit euch den Text aus Philipper 2 lesen, Vers 5 bis 11, wo es um dieses Absteigen und Aufsteigen von Jesus geht und uns da einfach nochmal mit unserer Sehnsucht, dem ähnlich zu werden, dazu zu stellen. Jesus, das ewige Vorbild, entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Ganz gleich in Gott.